Lebenslinien zwischen Kopf, Herz und Schicksal. Der Podcast zu Gesundheit, Leben und Pflege.
Hallo zusammen. Ich bin heute zu Gast bei Simon Tump, leitender Psychologe in den GFO-Kliniken Südwestfalen, mit einem sehr spannenden Thema. Und zwar geht es um Missverständnisse, Vorurteile und allgemein die sogenannte Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Erstmal Simon, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit mir zu sprechen.
Ja, sehr gerne.
Wir wollen direkt anfangen mit der Frage, was heißt eigentlich Stigmatisierung konkret im Alltag?
In meiner Erfahrung heißt das für die Betroffenen, dass sie sich schämen, psychisch erkrankt zu sein oder in Therapie zu sein, also Behandlung in Anspruch zu nehmen. Je nachdem, in welchem Umfeld sich die Menschen bewegen, heißt das, dass wenn ihre psychische Erkrankung zur Sprache kommt, das irgendwie im Kopf verbunden wird mit Schwäche oder einer mangelnden Belastbarkeit. Je nachdem, welche Erkrankung es ist, kann es aber auch sogar sein, dass es assoziiert wird mit Verrücktsein oder dass irgendwas im Kopf nicht stimmt.
Hat sich das irgendwie in den letzten Jahren verändert? Ist das schlimmer geworden oder hat das zugenommen?
Ich würde sagen, es hat, glaube ich, eher abgenommen. Also psychische Erkrankungen sind sichtbarer geworden, teilweise auch akzeptierter. Meine Alltagsbeobachtung mit den Patientinnen und Patienten zusammen ist schon so, dass sie häufiger drüber sprechen können und dass es öfter Thema ist und dass es eher möglich ist, drüber zu sprechen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass sich durch diese vermehrte Sichtbarkeit, besonders in sozialen Medien, das ganze Thema ein Stück weit verwässert und es wird ganz viel über psychische Erkrankungen gesprochen, ganz viel psychologisches oder therapeutisches Vokabular hat so Einzug in die Sprache gefunden. Es wird ganz häufig von Traumatisierung und von Triggern gesprochen, von Narzissmus, von toxischen Beziehungen und so weiter. Und das trägt dazu bei, dass das alles weniger stigmatisiert ist. Es ist normalisiert, aber ich sehe halt auch die Schwierigkeit, dass die Menschen, die halt wirklich von psychischer Erkrankung betroffen sind, in der Schwere ihres Leids auch teilweise nicht mehr ernst genommen werden, weil wenn man sich in den sozialen Medien umguckt, hat halt jeder gerade eine schwere toxische Beziehung hinter sich und hat nur mit Narzissten zu tun und alles ist ganz belastend und traumatisierend und man wird ständig getriggert. Und durch diese vermehrte Nutzung des Vokabulars habe ich so die Erfahrung gemacht, wird es häufig schwieriger, dann ernst genommen zu werden. Es ist nicht mehr so verrückt, psychisch krank zu sein oder in Therapie zu sein. Es ist irgendwie normal.
In vielleicht auch? Also ist das eine Modeerscheinung?
Ja, könnte, je nach dem Umfeld, in dem man sich bewegt, schon so sein, dass es auch so ein bisschen dazugehört. Aber ich finde halt vor allem, dass wirklich auch schwerere psychische Erkrankungen, wie alle anderen Erkrankungen auch, mit einem gewissen Schutzbedürfnis einhergehen. Und das fällt halt weg, wenn das plötzlich jeder irgendwie hat.
Sprechen wir mal über Vorurteile. Welche Vorurteile in Bezug auf psychische Erkrankungen begegnen dir am häufigsten?
Auch da ist es unterschiedlich, je nachdem, mit wem man spricht. Viele assoziieren das einfach so mit Schwäche und man hat es irgendwie nicht geschafft. Man war nicht stark genug, irgendwie, um das Leben zu bewältigen. Das ist ein Vorurteil, auf das wir häufig treffen. Dann gibt es halt eben noch diesen zweiten Bereich. Das sind häufig gerade ältere Menschen, die so die ganze Psychiatrie, das ganze Thema mit Verrücktsein irgendwie noch verbinden. Dass man irgendwie da nicht mehr richtig zurechnungsfähig ist oder so. Ne? Das ist so ein Vorurteil. Aber was ich eigentlich am meisten mit den PatientInnen zusammen erfahre, ist, dass eine Unsicherheit herrscht und eine Ahnungslosigkeit, sage ich jetzt mal. Und das ist ja kein unbedingtes Vorurteil, sondern das ist einfach gar kein Urteil, weil ich keine Ahnung habe. Ja. Und dann erfahren die Betroffenen, dass die Menschen sich zurückziehen und erleben das als Ablehnung. Aber wenn wir in der Therapie daran arbeiten und sagen, hey, ne, sprechen Sie doch einfach mal mit diesen Menschen, die sich jetzt so von Ihnen zurückgezogen haben. Trauen Sie sich mal, das anzusprechen. Dann finden wir meistens eine Unsicherheit, die auf echter Ahnungslosigkeit basiert und nicht auf vielen schlimmen Vorurteilen.
Welche Rolle spielt Sprache dabei?
Ja, die Sprache ist natürlich ganz wichtig, weil man der ganzen Stigmatisierung und den Vorurteilen und der Unsicherheit eigentlich nur damit begegnen kann, indem man drüber spricht. Ja, ich ermutige immer alle, möglichst viel drüber zu sprechen. Natürlich wohl überlegt, ne? An den Stellen, wo man sich wohl und sicher fühlt und wo man denkt, okay, das kann ich jetzt machen, da sind die Leute auf meiner Seite. Und wie man dann drüber spricht, finde ich auch sehr wichtig, aber erstmal zweitrangig. Wenn ich anfange, zu sehr Sprachpolizei zu spielen und zu sagen, ja, das sagt man aber so und das darf man nicht sagen, zumindest in dem Kontext, in dem ich unterwegs bin, finde ich das sehr schwierig und habe dann den Eindruck, dass die Menschen eher dazu neigen, nicht zu sprechen, weil sie es ja falsch machen könnten, das Sprechen. Ja. Und ganz unterm Strich ist es natürlich wichtig, welche Worte man wählt. Also ob ich jetzt sage, ich bin psychisch krank, ich habe eine psychische Erkrankung. Schon ein Unterschied, finde ich, ne? Gerade wenn ich mit Menschen mit Suchterkrankungen arbeite, ob die jetzt sagen, ich bin Alkoholiker oder ob die sagen, ich hatte eine lange Phase mit viel zu viel Alkohol, wie sie das in Worte packen. Das muss im Prinzip jeder Mensch selber entscheiden, aber naja, man muss sich halt bewusst Gedanken machen, wie sage ich das, was bringe ich dann dabei rüber. Aber das Wichtigste ist, irgendwie eine Sprache zu finden.
Welche Missverständnisse in Bezug auf psychische Erkrankungen halten sich besonders hartnäckig? Kennst du sowas?
Ja, ich glaube schon, dass viele Menschen wirklich das denken, was ich gerade schon mal so ähnlich gesagt habe, dass es was ist von nicht schaffen, etwas nicht geschafft haben, das Leben nicht bewältigen können. Das erlebe ich als häufiges Missverständnis. Dann glaube ich, dass viele Menschen denken, dass man die einzelnen psychischen Erkrankungen so sehr miteinander vergleichen kann. Also das ist eine Erfahrung, die wir häufig machen, dass dann Patienten selber zum Beispiel auch sagen, mein Nachbar, der hat ja noch 2 Kinder mehr und der hat einen viel stressigeren Job. Warum habe ich denn jetzt eine Depression und der nicht? Also diese Vergleichbarkeit, die ist ja einfach nicht gegeben, weil es liegt ja nicht in der Regel an den 2 oder 3 oder 4 Kindern oder an dem Job oder Nicht-Job, sondern es ist ja ein komplexes Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Faktoren, wie eine psychische Erkrankung entsteht. Ne? Also das ist so vielschichtig, wenn ich versuche, die Erkrankung von einem Menschen zu erklären, was da vielleicht frühe Erfahrungen für eine Rolle spielen, was Genetik für eine Rolle spielt, was körperliche Erkrankungen für eine Rolle spielen, die aktuelle Belastung, die Persönlichkeit, das sind 1000 Faktoren, die da reinspielen. Okay. Und man kann nicht einfach 2 Leute nebeneinander stellen und sagen, ja, warum hat der jetzt die Erkrankung und der nicht? Mhm. Das passiert aber im Alltag tatsächlich immer wieder. Okay. Also, dass dann so gesagt wird, so, ja, aber warum der jetzt irgendwie eine Depression hat? Eigentlich hat der es doch entspannt oder eigentlich geht es dem doch gut oder so. Das ist vielleicht sogar wirklich das häufigste Missverständnis, worüber ich so stolpere in Bezug auf psychische Erkrankungen. Und in Bezug auf Therapie gibt es auch viele.
Ja,
welche? Naja, also erstmal, ne, wenn ich jetzt als Psychologe, Psychotherapeut irgendwo hingehe, dann gibt es immer spannende Reaktionen, wenn die Menschen erfahren, was ich für einen Beruf habe. Dann sagen viele so, ja, kannst du jetzt meine Gedanken lesen? nein. oder, jetzt muss ich ja aufpassen, was ich sage. Mhm. Ne? Oder die Leute finden das ganz, ganz spannend und sagen, ach, das ist aber ganz interessant und kriegen direkt so eine große Neugier, die auch was damit zu tun hat. Wie ist das denn in der Psychiatrie? Ist das wirklich so wie in den Horrorfilmen? Ne? Also die Psychiatrie ist ja ein Ort, ein Setting, in dem viele gruselige Filme auch stattfinden und so. Ne? Das ist das, wo Psychiatrie in den Medien sehr präsent ist und es haben einfach wirklich, glaube ich, noch deutlich mehr Leute einen Horrorfilm, der in der Psychiatrie stattfindet, gesehen, als eine gute Doku über eine Psychiatrie. Da kursieren reichlich Missverständnisse. Auch diese Idee, ich gehe zur Therapie und dann geht es auf jeden Fall um meine Mutter. Es muss gar nicht so sein. Ne? Mhm. Es gibt auch psychische Erkrankungen, wo nicht die Mutter schuld ist. Und dass dann in der Therapie, in den Therapiegesprächen irgendein großer magischer Prozess passiert, aber die eigentliche Veränderung passiert ja dazwischen. Das ist auch ein Missverständnis, was mir häufig begegnet, weil die Menschen dann kommen und es erwarten, dass dann in diesen Einzelsitzungen irgendwas ganz Krasses passiert. Und manchmal passiert natürlich auch was Krasses, aber eigentlich ist es eher so, dass man sich Schritt für Schritt durch Themen durcharbeitet und die Veränderung im Leben, die kommt dann zwischen den Sitzungen, ne? nicht im Einzelgespräch.
Ja. Dieses ganze Thema Stigmatisierung oder Missverständnisvorteile, hat das Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf?
Ja, das erlebe ich schon so. Erstmal in der Frage, ob Menschen aus Angst vor dieser Stigmatisierung überhaupt Therapie in Anspruch nehmen. Also es gibt ganz, ganz viele Menschen mit psychischen Erkrankungen, die gar nicht erst auf die Idee kommen oder beziehungsweise diese Idee nicht umsetzen, sich Unterstützung zu holen. Mhm. Dann nimmt es natürlich, wenn man keine Behandlung bekommt, nimmt die Stigmatisierung schon einen gravierenden Einfluss auf den Krankheitsverlauf. Aber selbst wenn wir in der Therapie sind, spielt es auch häufig noch eine Rolle. Themen wie, dürfen die Leute wissen, dass ich psychisch erkrankt bin? Dürfen die wissen, dass ich in Therapie bin? Gerade wir in der Klinik. Das bedeutet ja immer so eine stationäre Behandlung, großen Einschnitt ins Leben. Die Leute sind dann weg für eine gewisse Zeit und auch länger, als man normalerweise im Krankenhaus sein würde, wenn man jetzt eine körperliche Erkrankung hätte. Und das ist ganz oft Thema. Jetzt komme ich wieder mein Wochenende nach Hause oder komme wieder nach Hause und meine Nachbarn sehen mich und fragen, wo ich war. Oder ich gehe wieder arbeiten und werde angesprochen. Und das frisst unglaublich viele Ressourcen in der Therapie, damit umzugehen, mit dem Echo der Umwelt umzugehen oder mit dem erwarteten Echo auch nur. Da sprechen wir ziemlich viel drüber. Und wenn es einfach total in Ordnung und normal und salonfähig wäre, dann müssten wir das gar nicht. Dann könnten wir viel intensiver an den eigentlichen Problemen arbeiten, wenn wir uns nicht ständig damit beschäftigen würden, was ist denn jetzt die Reaktion der Umwelt auf meine Erkrankung?
Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ja, Therapie bringt eigentlich nichts. Wie reagierst du auf sowas?
Der studierte Psychologe, der muss dann sagen, er verweist auf Wirksamkeitsstudien. Also die gibt es ja, ne? Also die Wirksamkeit von Psychotherapie ist sehr gut belegt. Und auf der anderen Seite würde ich aber auch erstmal ernst nehmen, wenn jemand zum Beispiel sagt, mir hat das nichts gebracht. Wenn man jetzt bei Google eingibt, wie wirksam ist Psychotherapie, dann kann man ganz schnell mit Hilfe von KI dahin kommen, dass das ungefähr in 80% der Fälle eine Verbesserung des Gesundheitszustandes mit sich bringt. Und das stimmt auch. Also ne, da gibt es wirklich belastbare Studien zu und das bestätigt auch unsere Alltagsbeobachtung. Und wenn ich jetzt überlege, ich hätte eine körperliche Erkrankung und mein Arzt bietet mir an, ey, ich habe eine Therapie für dich, eine Behandlung, die hilft bei 80% der Leute, dann würde ich sagen, ja super, mache ich doch, sofort, ne? Und trotzdem würde ja jeder Fünfte sagen, das hat mir nicht geholfen. Ne? Also wenn man das mal umgekehrt betrachtet. Und das kann auch einfach sein, ne? Dass man eine Therapie macht und dann vielleicht aus unterschiedlichen Gründen nicht weiterkommt. Ne? Eine Psychotherapie dauert eine gewisse Zeit. Parallel passiert auch noch mehr im Leben. Können noch andere Dinge hinzukommen. Es können auch Sachen nicht klappen. Also ich würde jetzt auch niemandem sagen, nein, das ist Blödsinn, du hast irgendwas falsch gemacht, das stimmt nicht. Es kann gut sein. Und trotzdem würde ich jeden auch ermutigen, es zu versuchen, eben weil die Erfolgsquote doch ziemlich hoch ist. Und vielleicht auch von Anfang an drüber nachzudenken, was heißt denn jetzt, das bringt nichts oder das bringt mir was? Also wo möchte ich hin? Das ist mir bei einer Erkältung ja klarer, ne? Ja. Oder bei einer Grippe. Ich will, dass dieser blöde Husten aufhört. Und bei psychischen Erkrankungen ist es doch ein bisschen komplexer. Ich will eigentlich, dass meine Symptome aufhören, ne? Meine Ängste oder meine Antriebsstörungen. Aber häufig wünschen sich die Menschen ja auch noch weitere Veränderungen in ihrem Leben, beziehungsweise sie sind notwendig, damit die Erkrankung überhaupt gut therapiert werden kann. Und da ist die Frage nach dem Ergebnis der Therapie eine viel komplexere, wo man vorher schon überlegen muss, wo wollen wir eigentlich hin, was soll eigentlich passieren und wann würden wir denn sagen, das war jetzt ein Erfolg und das hat jetzt gut geklappt.
Das ist das was wichtig. Konkret gefragt wird auch im Rahmen der Therapie?
Ja. Die allermeisten Therapieformen arbeiten schon damit, eine klare Zielsetzung zu haben. Was soll passieren? Woran würden wir merken, dass das geklappt hat? Welche Maßnahmen verfolgen wir? Das ist auch diese Transparenz in der Therapie, finde ich persönlich auch sehr wichtig. Würde ich mir auch wünschen, wenn ich mich in so einen Prozess begebe, dass mit mir ganz klar abgesprochen wird, so eine Routenplanung. So, da wollen wir hin. Das und das sind die Methoden, die wir anwenden, damit ich nicht zum Psychotherapeuten gehe und denke, oh, was macht er jetzt hier mit mir und was passiert eigentlich, sondern dass ich selbst als betroffener Mensch auch einen Überblick über diesen Prozess habe. Also da arbeiten wir ganz viel mit Zielsetzungen und Abfrage. Es gibt sogar verschiedene Tools, womit man auch schriftlich so Zielerreichungsskalen abbilden kann. Wie viel haben wir schon geschafft? Wie viel Prozent von unserem Fortschritt? Da arbeiten auch viele KollegInnen mit. Das ist sehr wichtig, ja.
Soziale Medien. Welchen Einfluss haben die auf dieses ganze Thema Missverständnisse, Vorurteile? Du hast ja am Anfang schon mal einmal angesprochen, dass jetzt quasi wie so eine Modeerkrankung jeder irgendwas hat. Macht das die Arbeit einfacher oder schwerer?
Meine Arbeit, die verändert sich dadurch, weil Menschen natürlich schon viel mehr mit eigenen Hypothesen in die Therapie kommen. Die haben schon eine Idee, was es so sein könnte und sind vielleicht auch informierter, als das möglicherweise noch vor 10, 15 Jahren so der Fall war. Ob die Informationen dann jetzt gut und richtig und valide und passend sind, das sei mal dahingestellt. Das heißt, das macht die Arbeit an manchen Stellen leichter und an manchen Stellen schwerer. Und genauso, glaube ich, geht es den Betroffenen selber auch. Es gibt viel mehr Material, ganz leicht verfügbar und auch verständlich. Ne? Also Sachbücher gibt es schon lange, aber dass da jetzt jemand sitzt, der vielleicht das Gleiche hat wie ich und da ganz viel drüber erzählt, in den buntesten Farben mir das begreiflich macht, das ist ja sehr verfügbar. Ja. Und es ist irgendwie gut, dass es das gibt, damit ich auch mal so gucken kann. Ne? Der Mensch ist ja ein soziales Wesen und wir vergleichen uns und dann kann ich mal schauen, wie geht's dem, geht's mir auch so. Ne? Auf der anderen Seite macht es das komplizierter, weil das ein unglaublicher Wust an Informationen ist und weil teilweise da auch, jetzt will ich es nicht zu negativ formulieren, aber auch psychische Erkrankungen, man hat hinterher das Gefühl, als hätte der Mensch da gerade fast mit geworben, sozusagen jetzt. Ne? Mhm. Also ne, wenn du ADHS hast, dann geht es dir so und so und so und ne, dann sitzen die Menschen davor und denken, ja genau, ja. Und da entsteht manchmal auch so eine Dynamik, wo ich denke, ja, die ist vielleicht doch nicht so günstig, dass da jetzt sich auch Menschen angesprochen fühlen, die vielleicht eben gar nicht dieses Problem haben. Die rennen jetzt total in die falsche Richtung. Und eben das zweite Problem, was ich ja vorhin auch schon mal angesprochen hatte, ist für mich die Verwässerung. Also wenn da jetzt jeder TikTok-Star, jede Beziehung ist toxisch, jeder Ex-Partner ist ein Narzisst, alle sind irgendwie traumatisiert und ich finde das nicht gut für die Menschen, die im klassischen therapeutisch-medizinischen Sinne wirklich traumatisiert sind und wirklich von Dingen getriggert werden, dass da dann 15 Leute direkt sagen, ja, genau, also das kenne ich auch, das habe ich auch. Ne? Und das merken wir manchmal sogar in den Gruppentherapien, dass man dann nochmal sagen muss, ja, okay, stopp. Nee, wir müssen das mal hier eben einordnen. Was heißt denn überhaupt Trauma? Was heißt denn überhaupt Trigger und so? Ne? Und schwierige ehemalige Beziehungen haben ganz viele Menschen, die sind nicht alle traumatisiert. Und die, die es aber sind, für die ist es, finde ich, ganz wichtig, dass es anerkannt wird und gesehen wird. Und diese Verwässerung macht es oft nicht leichter.
Stichwort Vorurteile. Gibt es was an Vorurteilen, was du am liebsten direkt abschaffen würdest, wenn du könntest?
Also ich glaube so, was ich gerade schon gesagt habe, dieses Vorurteil dieser, wenn Menschen in Therapie kommen, was die dann erwarten oder glauben, was passieren könnte, dass man dann so einen Knotenpunkt findet, jetzt haben wir den Kern gefunden, das eine Problem und wenn wir da jetzt eine super therapeutische Technik anwenden, dann hat sich alles aufgelöst. Das ist etwas, was, glaube ich, unsere Arbeit sehr viel leichter machen würde, wenn die Menschen wüssten, dass das in aller Regel nicht so ist. Ja. Dass wir in der Therapie irgendeinen ganz krassen Knotenpunkt finden, der da nur aufzulösen ist und dann ist alles gut. Das ist häufig auch eine Enttäuschung, ne, für die Menschen, die kommen, die sagen, ach Mann, ne, ich dachte jetzt, sie würden so ein bisschen in meiner Psyche rumsuchen und würden dann den Knackpunkt finden und dann lösen wir das irgendwie. Das ist so selten. Und es wäre eigentlich schön, wenn diese Hoffnung von Anfang an nicht so groß wäre, weil wir dann realistischer in den Therapieprozess starten könnten.
Und weil du das gerade angesprochen hast, sagen auch Leute, ja, dann ist das Therapeut schuld, wenn es nicht funktioniert, auf Anhieb?
Das gibt es auf jeden Fall. Ja. Leider kommt, glaube ich, sogar häufiger vor, dass sie sich selbst die Schuld geben, weil viele Menschen, mit denen wir arbeiten, einfach an einer Depression erkrankt sind. Ne? Das ist so die häufigste Erkrankung, mit der wir es eigentlich zu tun haben. Und im Rahmen von einer Depression neigen Menschen so ohnehin dazu, die Schuld bei sich zu suchen, zu sagen, ach, da habe ich was nicht richtig gemacht. Das ist deutlich häufiger. Aber gerade im stationären Umfeld, also in der Klinik, erleben wir das auch, dass so gesagt wird, Mann, warum habt ihr mir nicht geholfen? Ich glaube, das hat aber was mit der Investition zu tun, die man sozusagen subjektiv tätigt, wenn man sich ins Krankenhaus begibt. Wenn man sagt, ich gehe jetzt für 4 oder 6 Wochen ganz raus aus meinem Leben. Und das ist ja eine Rieseninvestition eigentlich, ne? Zu sagen, ich lasse ganz viel jetzt hinter mir und riskiere vielleicht auch was. Ich weiß nicht genau, wie reagiert meine Partnerschaft, mein Arbeitgeber, mein Nachbar und so weiter da drauf. Dann sind die Erwartungen auch häufig nachvollziehbar hoch. Und wenn es dann mal nicht so gut geworden ist, wie sich das die Menschen vorher gewünscht hätten, dann gibt es auch schon mal Ärger und Schuldzuweisungen. Gott sei Dank nicht so häufig. Ja.
Du hast gerade mal gesagt, Therapeuten können keine Gedanken lesen, aber vielleicht kannst du ein bisschen in die Glaskugel gucken. Was wünschst du dir in Bezug auf den Umgang mit psychischen Erkrankungen so in den nächsten 10 Jahren? Gibt es da so einen großen Wunsch, wo du sagst, oh, das wäre toll, wenn wir das schaffen können?
Ja, also es gäbe auf jeden Fall den Wunsch, wenn wir da offener drüber sprechen könnten und es mehr, ja, da sind wir wieder an dem Punkt, ne? Also mehr valide Informationen gäbe. Ne? Es gibt ganz, ganz, ganz viel. Okay. Aber weil ja halt auch jetzt im Internet immer jeder laut werden kann, gibt es ganz viel. Aber wenn wir mehr valide Informationen für die Menschen hätten, wir drüber sprechen könnten, es auch so ein bisschen integrierbarer in den Alltag wäre. Das wäre toll. Also wenn man ohne Bedenken beim Arbeitgeber sagen könnte, du, ich muss einmal die Woche ein bisschen früher weg, ich habe da einen Termin bei meinem Psychotherapeuten. Es gibt viele Arbeitgeber, bei denen geht das schon. Gott sei Dank, das ist ja auch völlig richtig so. Das wäre schon toll, finde ich. Aber dann kommen wir an den zweiten Punkt. Es gibt nicht so viele Leute, die einmal die Woche zu ihrem Psychotherapeuten gehen können, weil es dafür nicht genug niedergelassene Psychotherapeuten mit Kassensitz gibt. Das wäre auch was man sich ja wünschen würde, was ich mir wünschen würde, was in 10 Jahren anders sein könnte, wäre die Verfügbarkeit von Psychotherapie, besonders im ambulanten Setting, also in der Praxis. Ich glaube, da haben wir jetzt gerade noch mal einen großen Schritt nach hinten gemacht, indem ja die Honorare der Psychotherapeuten so gekürzt wurden. Eigentlich müsste es in die andere Richtung gehen, weil das ja auch aus wirtschaftlicher Sicht viel klüger wäre. Ambulante Psychotherapie ist keine teure Maßnahme. Ja. Teuer ist, wenn die Leute so lange unbehandelt bleiben, bis sie in die Klinik müssen und dann direkt mehrere Wochen ausfallen. Also ne, eine stationäre Behandlung für die Krankenkassen ungleich teurer. Also das wäre auch mein Wunsch, dass wir da eine Versorgungsmöglichkeit haben, eine Flexibilisierung. Ne, da arbeiten wir ja schon auch aktiv dran mit, möglichst flexibel zu behandeln, mit Kombinationen von stationären und teilstationären tagesklinischen Behandlungen. Aber das geht natürlich nicht ohne die Politik.
Ja, spannendes Thema.
Finde ich auch.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich finde es super und
ja.
Vielen Dank.
Gerne.